Deutschlandfunk, das war der Tag.
Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht. Ich bin Rainer Brandes. Wenn ich gegen Covid-19 geimpft bin, darf ich dann wieder meine Freunde treffen, eine Party feiern mit anderen Geimpften? Nein, sagt der Deutsche Ethikrat. Wie er das begründet, das hören wir gleich. Gestern Abend hat der Koalitionsausschuss getagt und obwohl der Staat Unternehmen und ärmeren Menschen helfen will, sind fast alle unzufrieden mit den Ergebnissen. Und neben Corona könnte man leicht vergessen, dass es ja auch noch andere schwere Krankheiten gibt, die wir gern besiegen würden, zum Beispiel den Krebs. Heute ist Weltkrebstag. Was die Bundesregierung gegen diese Krankheit unternehmen will, das erfahren Sie gegen Ende der Sendung. Jetzt zu Beginn der Sendung blicken wir aber nach Washington, zu Präsident Joe Biden. Der gilt ja als Transatlantiker, als einer, der an internationale Zusammenarbeit und internationale Organisationen glaubt, also an alles, woran Donald Trump nicht glaubt. Und deswegen haben heute Abend sicher viele Außenpolitikerinnen und Politiker auf der ganzen Welt zugehört, als der neue US-Präsident im Außenministerium zum ersten Mal skizziert hat, wie er sich seine Außenpolitik vorstellt. Bevor ich dazu gleich den grünen Außenpolitiker Jürgen Trittin befrage, fasst Claudia Sarre die Rede zusammen.
America is back. Diplomacy is back at the center of our foreign policy.
Amerika ist zurück, die Diplomatie ist zurück. Das ist zentraler Bestandteil unserer Außenpolitik, so US-Präsident Biden in seiner ersten außenpolitischen Grundsatzrede seit seinem Amtsantritt. Ganz im Gegensatz zu seinem Amtsvorgänger Trump kündigte Joe Biden an, Bündnisse wieder aufzubauen und künftig wieder intensiver international zusammenzuarbeiten.
Wir müssen den neuen globalen Herausforderungen gemeinsam begegnen, der Corona-Pandemie, dem Klimawandel und der Verbreitung von Atomwaffen. Herausforderungen wie diese können nur gemeinsam gemeistert werden.
Bei seinem ersten Besuch im US-Außenministerium ging Präsident Biden auch auf den geplanten US-Truppenabzug aus Deutschland ein. Ex-Präsident Trump wollte eigentlich rund 12.000 US-Soldaten abziehen, unter anderem, weil die Deutschen seiner Meinung nach nicht genug Geld für Verteidigung ausgeben. Joe Biden bremst das Vorhaben nun, zumindest vorerst.
Defense Secretary Austin will be leading a global posture review.
Verteidigungsminister Austin wird die Stationierung von US-Soldaten weltweit prüfen. Bis dieses Prüfverfahren abgeschlossen ist, werden wir die Pläne zum US-Truppenabzug aus Deutschland stoppen.
We'll be stopping any planned troop withdrawals from Germany.
Der neue Präsident kündigte außerdem an, gegenüber totalitären Staaten wie China oder Russland entschiedener auftreten zu wollen. Auch hier sei internationale Zusammenarbeit hilfreich, betonte Biden.
Be more effective in dealing with Russia when we work in coalition and coordination with other like-minded partners.
Im Umgang mit Russland sind wir effektiver, wenn wir Koalitionen gründen und uns mit gleichgesinnten Partnern koordinieren. Die Tage, an denen sich Russland in die amerikanische Politik eingemischt hat, sind vorbei, fügte Biden hinzu. Er wiederholte außerdem seine entschiedene Forderung nach einer Freilassung des russischen Regimekritikers Alexei Nawalny. Auch seine Haltung zum tödlichen Konflikt im Jemen unterscheidet sich deutlich von der Außenpolitik seines Vorgängers Donald Trump. Präsident Biden kündigte an, den saudi-arabischen Militäreinsatz im Jemen nicht länger unterstützen zu wollen.
Wir also stepping up our diplomacy to end the war in Yemen.
Auch dort werden wir unsere Diplomatie verstärken, um den Krieg im Jemen zu beenden. Ein Krieg, der eine humanitäre und strategische Katastrophe hervorgerufen hat, so Biden. Stattdessen wolle die US-Regierung versuchen, langruhende Friedensgespräche wiederherzustellen. Biden versprach außerdem, dass die USA künftig wieder deutlich mehr Flüchtlinge aufnehmen werden. Eine weitere Maßnahme, die zeigt, wie sehr sich die Politik der neuen US-Regierung von der Außen- und Sicherheitspolitik der vergangenen 4 Jahre unterscheidet.
Claudia Sarre hat die erste außenpolitische Rede Joe Bidens zusammengefasst. Amerika ist zurück, die Diplomatie ist zurück, sagt der US-Präsident. Und er will die Allianzen in der Welt wieder aufleben lassen, sagt er. Zugehört hat auch Jürgen Trittin, Mitglied der Grünen im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Herr Trittin, guten Abend live im Deutschlandfunk.
Guten Abend, Herr Brandis.
Wenn Sie das jetzt so hören, brechen jetzt also rosige Zeiten im transatlantischen Verhältnis an?
Nein, rosige Zeiten würde es nicht geben, aber es ist eine bemerkenswerte Wende. Joe Biden hat ja gesagt, es gibt nicht mehr eine chinesische Mauer, wenn man so sagen will, zwischen Innen- und Außenpolitik, aber es gibt globale Probleme. Deswegen Rückkehr ins Pariser Abkommen gegen den Klimawandel, deswegen Stopp zu Hause der Keystone Pipeline. Es gibt die große Herausforderung, dass wir die Folgen der Pandemie, die Folgen von der Corona-Krise nur global werden lösen können durch internationale Zusammenarbeit. Deswegen auch die Rückkehr der Vereinigten Staaten in die Weltgesundheitsorganisation. Und ja, wir haben ein globales Problem mit nuklearer Aufrüstung. Deswegen die Ankündigung, zurückzukehren in das Iran-Abkommen mit all den Problemen, die das aufwerfen wird. Deswegen die Verlängerung von New Start. All dieses sind gute Signale. Und sie stärken die transatlantische Zusammenarbeit, weil in diesen Fragen gibt es zwischen Europa und den USA wirklich deckungsgleiche Interessen.
Diese deckungsgleichen Interessen gibt es aber vielleicht nicht überall. Und jetzt haben Sie gerade schon die Verbreitung von Atomwaffen angesprochen. Gerade eben ist ja erst ein internationales Abkommen gegen die Verbreitung von Atomwaffen in Kraft getreten. Deutschland hat den Vertrag nicht unterschrieben, weil wir ja amerikanische Atomwaffen in Deutschland haben und deutsche Soldaten diese im Konfliktfall auch ins Ziel fliegen würden. Ihre Partei, die Grünen, die wollen ja schon seit langem diese Atomwaffen loswerden. Aber aus Sicht von Joe Biden, der ja an der atomaren Abschreckung festhält, könnte Deutschland unter einer Regierungsbeteiligung der Grünen denn ein verlässlicher Partner sein?
Ich glaube, dass wir gerade in den Fragen, die er hier benannt hat, ein sehr verlässlicher Partner sind. Wir reden von nuklearer Abrüstung, nicht von Aufrüstung und Neuausstattung. Und genau darum geht es beim Kampf um die taktischen Atomwaffen, die im Übrigen, selbst wenn man ein Anhänger der nuklearen Abschreckung wäre, nur einen sehr begrenzten, um nicht zu sagen keinen militärischen Nutzen mehr haben. Worin soll eigentlich der abschreckende Wirkung liegen von Waffen, die man eigentlich nur über Polen und dem Baltikum abwerfen kann? Das sind Szenarien aus der Zeit der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und deswegen glaube ich, ja, wir haben hier einen Auffassungsunterschied, die strategische Gemeinsamkeit, aber dass es globale Probleme gibt, die man global nur lösen kann, unter Beteiligung vieler und unter Nutzung internationaler Institutionen. Wir nennen das gerne Multilateralismus. Der Begriff ist in den USA nicht so beliebt. Aber in diesem Sinne, dieses anzugehen, das ist eigentlich die Botschaft. Und das ist die deutliche Wende in der Außenpolitik der USA unter Biden.
Dann schauen wir mal noch auf weitere Konfliktfälle zwischen Deutschland und den USA. Wir haben ja die Pipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland, die jetzt fast fertig gebaut ist. Und gerade hat die Bundesregierung erst noch mal klargestellt, sie wird an diesem Projekt festhalten. Joe Biden hat immer gesagt, er ist gegen diese Pipeline, genauso wie Donald Trump. Da unterscheiden die sich überhaupt nicht. Und er hat jetzt in der Rede noch mal klar gesagt, dass er einen sehr harten Kurs gegenüber Russland fahren wird. Wie können da Deutschland und die USA zusammenkommen?
Ich glaube, das eine ist überhaupt nicht überraschend. Die Politik gegenüber Russland, auch schon unter Trump, ist wesentlich getrieben worden von einer breiten Mehrheit, übrigens linker bis rechter Demokraten und nicht der Republikaner mit da. Und dann gibt es zwischen beiden Seiten des Atlantiks unterschiedliche Auffassungen, was die Grundlinie angeht. Ich glaube dennoch, es zeigt sich gerade an diesem Beispiel, wenn ich die Signale aus dem State Department richtig verstehe, dass auch in solchen Auffassungsunterschieden der Weg der Diplomatie, der Versuch, Kompromisse, Konsense zu finden, der neue Stil der Administration sein wird. Und deswegen, ja, wir werden weiter damit leben, dass die Interessen der USA und die Interessen Europas nicht immer identisch sind, manchmal vielleicht sogar ein Stück gegeneinander laufen. Das gilt nicht nur für Russland. Das gilt beispielsweise auch für den Umgang mit China. Aber die Formen, in der diese Interessen künftig oder diese Interessengegensätze und Unterschiede künftig ausgetragen werden, sie werden eben des Verhandelns und des Suches nach Kompromissen sein und nicht mehr nach dem Motto Europe is worse than China. Das war ja die Ansage aus Washington, solange Donald Trump regierte. In einem Punkt möchte ich Biden noch mal ausdrücklich loben. Es ist wirklich eine massive Wende der US-Außenpolitik, zu erklären, man wolle nicht mehr Saudi-Arabien dabei helfen und ausstatten, den Jemen in die Steinzeit zurückzubomben. Die Beendigung der größten humanitären Katastrophe der Gegenwart, so nennt es die UN, das ist ein ganz wichtiger Schritt, wo Europa und die USA übrigens gemeinsam ein Interesse daran haben, wenn wir können kein Interesse an einem Anhalten dieses Krieges in unmittelbarer Nachbarschaft Europas haben.
Da wird man sicherlich schnell zusammenkommen. Da sind sich ja auch hier in Europa eigentlich alle einig. Joe Biden hat in der Rede auch bekräftigt, dass er den geplanten Truppenabzug aus Deutschland vorerst gestoppt hat. Sie als jemand, der sich immer als Friedenspolitiker verstanden haben, können Sie darüber eigentlich froh sein?
Ja, ich bin darüber erstmal froh, weil es gibt ja zwei Gründe, warum die USA mit Truppen hier vertreten sind. Der eine Grund ist, die Mitgliedstaaten der NATO haben beschlossen, Verteidigungspolitik nicht mehr im nationalen Alleingang zu machen, sondern abgestimmt unter und gemeinsam mit Partnern. Das ist eine Entnationalisierung von Sicherheitspolitik und die ist richtig so. Und der zweite Grund, und den hat Donald Trump nie verstanden. Die USA sind nicht aus Altruismus in Europa. Sie haben hier sehr, sehr massive Interessen. Teilweise Interessen, die wir sehr kritisch sehen. Etwa, dass das eine ganz zentrale Rolle spielte im Krieg der Drohnen, der im Global geführt worden ist. Zum Teil eben auch, weil es unserer Sicherheit diente. Und deswegen habe ich nie geglaubt, dass ein Abzug, so wie Donald Trump ihn vorhatte, wirklich im Interesse der USA gewesen ist. Er wollte ja auch die Truppen gar nicht aus Europa abziehen. Er wollte sie nur für teuer Geld von Stuttgart nach Mons in Belgien verlegen. Ein Belgien übrigens, was weniger für Rüstung ausgibt, absolut und relativ, als Deutschland.
Über die erste außenpolitische Rede des neuen US-Präsidenten Joe Biden habe ich mit dem grünen Außenpolitiker Jürgen Trittin gesprochen. Danke Ihnen und einen schönen Abend noch.
Schönen Abend, Herr Brandes.
Wir bleiben noch einen Augenblick in den USA. Nein, bleiben wir nicht. Der Beitrag, höre ich gerade, entfällt. Wir gehen also weiter nach Deutschland. Bei ethischen Fragen kommt es meistens darauf an, Begriffe sehr präzise zu verwenden. Sonst kann es eine Aussage schnell eine Schieflage bekommen, die man vielleicht gar nicht beabsichtigt hat. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor einiger Zeit von Privilegien für Geimpfte gesprochen. Gemeint hat sie damit schlicht die Wahrnehmung von Grundrechten, wie sie vor der Pandemie mal normal waren und wie sie nach der Pandemie ja auch wieder normal sein werden. Angela Merkel hat sich dann später da auch korrigiert. Aber zu genau diesem Dilemma hat sich heute der Deutsche Ethikrat geäußert. Das Beratergremium findet, wer geimpft ist, sollte trotzdem nicht von den Einschränkungen der Grundrechte befreit werden. Warum nicht und welche Ausnahmen es gibt, dazu Gudula Geuter.
Bärbel Bass, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, fühlt sich bestätigt. Besondere Regeln für Geimpfte ergeben derzeit keinen Sinn. Ähnlich der Gesundheitsexperte der Linkspartei Achim Kessler. Und Georg Nüßlein, CSU, nennt die Empfehlungen schlüssig, dringt aber auf Klärung der Frage, ob oder wie weit Geimpfte die Krankheit noch übertragen können. Darum geht es auch der FDP, deren parlamentarischer Geschäftsführer Marco Buschmann legt seinem Lob einen ganz anderen Schwerpunkt zugrunde.
Wenn ein Mensch für andere keine Gefahr darstellt, dann gibt es auch keinen Grund, seine Freiheitsrechte einzuschränken. Wir fühlen uns hier sozusagen einig mit dem Ethikrat, denn genau das ist unsere Position.
Dabei lautet die Empfehlung, erst einmal sollten staatlich vorgeschriebene Grundrechtseinschränkungen nach wie vor für alle gelten. Denn ob Geimpfte nicht nur selbst geschützt sind, sondern auch andere nicht gefährden, sei noch nicht klar.
Da ist im Moment die beste Erwartung, die wir haben. Und das ist schon toll für die Pandemie, dass wir die Übertragung ungefähr um die Hälfte reduzieren können. Aber die Hälfte ist nur die Hälfte.
Betont die Vorsitzende des Gremiums, Alena Büchs. Und deshalb betont die Sprecherin der AG Pandemie des Gremiums, Sigrid Graumann:
Die Infektionsraten werden durch die Impfung hoffentlich deutlich zurückgehen. Infektion wird es aber trotz Impfung weitergeben. Das sollte klar kommuniziert werden.
Und sie nennt einen weiteren Grund, warum mindestens in den kommenden Monaten nach Ansicht des Gremiums für Geimpfte dasselbe gelten sollte wie für andere auch.
Solange noch nicht alle die Chance hatten, sich impfen zu lassen, würden viele besondere Rechte für Geimpfte als ungerecht empfinden. Es ist fraglich, ob Menschen, die keine Angst vor einer Erkrankung haben und noch gar keine Chance hatten, sich impfen zu lassen, dann noch bereit wären, die Infektionsschutzregeln einzuhalten.
Ohnehin finden die Experten aus Medizin, Naturwissenschaft, Philosophie und Recht, seien die geringeren Alltagseinschränkungen wie Masken und Abstandsgebote für alle hinnehmbar, auch für längere Zeit. All das allerdings steht unter einer weiteren Annahme: Je mehr Leute geimpft sind, desto geringer werden die Risiken für das Gesundheitssystem. Daraus folgt, so die Vorsitzende Büx:
Mit dem Fortschreiten des Impfprogramms sollen die allgemeinen staatlichen Freiheitsbeschränkungen für alle Bürgerinnen und Bürger schrittweise zurückgenommen werden. Maßstäbe sollen dabei neben den Infektionszahlen die Krankenhausaufnahmen sowie schwere Verläufe und Todesfälle sein.
Das soll das Problem entschärfen, das die Fachleute in seinem Kern nicht lösen. Was, wenn sich die Situation, warum auch immer, länger hinzieht und Einzelne auf ihrem Recht bestehen? Dann müsse sorgsam abgewogen werden, sagt Büx. Noch wisse man dazu wenig. All das gilt ohnehin nur für die staatlich verordneten Einschränkungen. Anderes gilt für Private. Wenn Geschäfte und Einrichtungen wieder öffnen dürfen und wenn sie nicht, wie etwa öffentliche Verkehrsmittel, basale Bedürfnisse stillen, dann könne man Privaten nicht verwehren, Geimpfte anders zu behandeln als Nicht-Geimpfte, wenn sie das wollten. Besonders wichtig ist den Mitgliedern des Ethikrats die Lage in Alten- und Pflegeheimen, Hospizen und anderen derzeit besonders eingeschränkten Einrichtungen. Sehr viele Menschen sind dort inzwischen geimpft, auch die anderen seien deshalb weniger gefährdet, betont der stellvertretende Ethikratsvorsitzende Volker Lipp.
Deshalb wäre es nicht gerechtfertigt, nach der Impfung der meisten Bewohnerinnen und Bewohner einer Einrichtung diese besonders intensiven Kontaktbeschränkungen mit all ihren Konsequenzen, die ja jetzt immer deutlicher werden, Depressionen, Verstärkung der Demenz, Verlust des Lebenswillens und so weiter, weiterhin aufrechtzuerhalten.
Dass also dort die besonderen Einschränkungen möglichst bald aufgehoben werden sollten, begrüßt Egon Brisch, der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Isolation und Einsamkeit hätten dann ein Ende.
Der Ethikrat will die meisten Einschränkungen auch für Geimpfte beibehalten, Gudula Geuter berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Genau den gegenteiligen Weg wollen Schweden und Dänemark gehen. Wie der aussieht, berichtet Carsten Schmiester.
Man sollte meinen, dass die Schweden auf ihrem Sonderweg durch die Pandemie mit deutlich weniger Einschränkungen als in vielen anderen Ländern gar keinen so hohen Leidensdruck hätten. Kein Lockdown, keine Maskenpflicht, Restaurants und Geschäfte zwar mit Besucherobergrenzen, aber offen, auch Friseure. Doch es ist Februar und da wird den meisten Leuten hier der Winter zu viel. Genau damit warb Digitalisierungsminister Anders Ygeman für den digitalen vieles wieder Möglichmacher. Bereits mit der ersten Spritze haben alle, die sich impfen lassen, einen Nachweis darüber bekommen. Jetzt entwickeln wir die digitale Infrastruktur. Der Impfnachweis soll dadurch sicherer, einfacher und international anwendbar werden. Und dann nichts wie ab nach Thailand, dem mit den USA beliebtesten Winterfluchtort der Schweden. Ganz so schnell geht's dann aber doch wohl nicht. Der Pass soll erst zum 1. Juni verfügbar sein, sagt die Regierung, und dann ist auch in Schweden Sommer. Doch der nächste Winter kommt bestimmt. Spätestens dann sollen geimpfte Schweden wieder in die Sonne fliegen dürfen. Es gibt da nur ein kleines Problem. Ministerin Hallengren sprach es indirekt an. Damit der Nachweis international funktioniert, muss er von allen Ländern anerkannt werden. Dabei arbeitet Schweden aktiv mit der Weltgesundheitsorganisation und der EU zusammen, damit wir einen internationalen Standard bekommen. Spätestens hier war vielen klar, das dauert. Aber so ein Pass kann ja auch zu Hause Vorteile bringen. Dänen und Schweden prüfen, ob er zum Beispiel als Eintrittskarte für Restaurantbesuche in größeren Gruppen oder für dann wieder mögliche Großveranstaltungen, Konzerte oder Fußballspiele gelten könnte. Bedenken, damit würden Nicht-Geimpfte benachteiligt, sind noch nicht wirklich laut geworden. Ebenso wenig wie Sorgen um Datensicherheit. Die meisten Menschen in den nordischen Staaten leben seit Jahren und Jahrzehnten mit Personennummern oder digitalen Patientenakten. Jede und jeder kann rauskriegen, was wer an Steuern zahlt. Gläserne Bürger? Nichts Neues und auch nichts Beängstigendes. Schließlich gibt es kaum bekannte Missbrauchsfälle, dafür aber ein großes Grundvertrauen in den Staat, der hier meist als fürsorglicher Beschützer gesehen wird und kaum als böser Big Brother.
Carsten Schmiester berichtete aus Stockholm. Dass nach einem Koalitionsausschuss nicht alle glücklich sind, das ist eigentlich immer so. Es geht da ja um politische Kompromisse. Aber dass nach einem solchen Spitzentreffen der Regierungsparteien so gut wie alle unzufrieden sind, außer den Koalitionären selbst, das ist dann doch bemerkenswert. Zumal die GroKo gestern Abend beschlossen hat, Geld auszugeben. 10 Milliarden Euro. Aber sowohl Sozialverbände, Gewerkschaften als auch Unternehmerverbände überschütten die Koalition heute mit Kritik. Jürgen König.
Die gestern Abend gezeigte demonstrative Harmonie hielt auch am Tag danach an. Dabei hoben Vertreter von SPD, CDU und CSU gleichermaßen die beschlossenen Sozialmaßnahmen hervor. Für Familien ist eine Einmalzahlung von 150 Euro zusätzlich zum Kindergeld vorgesehen. Ebenfalls einmalig 150 Euro erhalten die Empfänger von Grundsicherung. Letzteres kritisierte der Paritätische Wohlfahrtsverband als absolut unzureichend. Es sei beschämend, die Armen mit einmalig 150 Euro abzuspeisen, hieß es, nötig seien 100 Euro mehr pro Monat und für die gesamte Dauer der Corona-Krise. Darauf angesprochen verwies Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil, SPD, auf die Gesamtheit der ergriffenen Maßnahmen, mit denen man Menschen in der Grundsicherung helfe.
Dazu gehört, dass es im vergangenen Jahr schon einen Kinderzuschlag gegeben hat von zweimal 150 Euro und jetzt nochmal 150 Euro, der nicht auf die Grundsicherung angerechnet wird. Dazu gehört, dass zum 1. Januar auch Regelsatzerhöhungen in Kraft getreten sind in einem Umfang von 1,4 Milliarden Euro. Dazu gehören die Masken, auch die Laptops für bedürftige Kinder und jetzt eben auch der Corona-Zuschlag, den wir mit 150 Euro taxieren.
Marco Buschmann, erster parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag, kritisierte, dass lediglich Kindergeldbezieher von den Bonuszahlungen profitieren würden.
Wir wissen alle, dass dieser Bonus mit dem Kinderfreibetrag verrechnet wird. Und das heißt, es wird viele Mittelschichtfamilien geben, wo beispielsweise beide Ehepartner arbeiten, die beide im Homeoffice sind, die beide auch noch Homeschooling machen muss, die besonders belastet sind, die und am Ende gar nicht von dieser Regelung profitieren.
Für Unternehmen wird der Verlustrücktrag auf 10, bei Unternehmer-Ehepaaren auf 20 Millionen Euro verdoppelt. Corona-bedingte Verluste von 2020 oder 2021 können so mit Gewinnen von 2019 verrechnet werden, was unmittelbar zu niedrigeren Steuern führt. Verbände des Handwerks und der Autoindustrie zeigten sich damit unzufrieden. Sie wünschen sich, derzeitige Verluste auch mit Gewinnen von vor 2019 verrechnen zu können. Für die Gastronomie wird der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7% bis Ende 2022 verlängert, wovon Kneipen und Restaurants profitieren, sobald sie wieder öffnen dürfen. Für die Kulturbranche wird eine weitere Milliarde Euro an Hilfsgeldern bereitgestellt. Rund 8,5 Milliarden Euro werden diese Maßnahmen kosten. Das Geld sei im beschlossenen Haushaltsplan vorhanden, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, heute im Deutschlandfunk und verwies zugleich auf mögliche Finanznöte in den kommenden Jahren.
Selbst wenn alles gut läuft, werden wir zu den Einnahmen, die wir noch im guten Jahr 2019 prognostiziert haben, für 2022, 2023, 2024 und 2025 nicht wieder zurückkehren.
An der Schuldenbremse indes werde nicht gerüttelt, betonte umgehend Ralf Brinkhaus, Bundestagsfraktionschef der Union, ebenfalls im Deutschlandfunk.
Also wir werden jetzt nicht das Grundgesetz ändern, um die Schuldenbremse aufzuheben. Und im Übrigen, diese Schuldenbremse hat eine ganz, ganz wichtige Vorbildfunktion auch für den Rest von Europa. Und da wir ein großes Interesse daran haben, dass wir auch solide europäische Finanzen haben, werden wir auch aus dem Grund an der Schuldenbremse festhalten.
Die gefassten Beschlüsse sollen umgehend gesetzgeberisch auf den Weg gebracht werden.
Jürgen König berichtete aus unserem Hauptstadtstudio und wir machen um 23.34 Uhr weiter mit weiteren Kurzmeldungen. Im österreichischen Bundesland Tirol breitet sich die südafrikanische Variante des Coronavirus aus. Clemens Fehrenkotte.
Die Gefahr einer Ausbreitung der südafrikanischen Corona-Mutation in Tirol wird von Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober sehr aufmerksam verfolgt. Er stehe mit der Tiroler Landesregierung im engen Austausch und habe vereinbart, dass die Situation nach Auswertung weiterer Analysen am Sonntag neu beurteilt werde. Die österreichische Nachrichtenagentur APA meldete am Vormittag unter Berufung auf Regierungskreise, es sei nicht auszuschließen, dass die Ausbreitung der südafrikanischen Corona-Mutation zu einer Abriegelung einzelner Gebiete führen könnte. Denkbar sei auch, das gesamte Bundesland Tirol unter Quarantäne zu stellen. Derzeit würden alle Optionen geprüft. Nach Informationen der Innsbrucker Virologin Dorothee von Lahr von der Medizinischen Universität, die dem Corona-Beratungsgremium der Bundesregierung in Wien angehört, sei etwa die Hälfte der Infektionen, die durch eine Mutation verursacht worden seien, auf die südafrikanische Variante zurückzuführen. Sie sei von den Erfahrungen im März des letzten Jahres ein wenig traumatisiert und möchte natürlich nicht, Zitat, dass wir hier ein Ischgl 2 erleben, so die Virologin wörtlich.
Der synodale Weg soll eigentlich Reformen in der katholischen Kirche anstoßen. Dazu hat heute Abend ein zweitägiger Online-Kongress begonnen. Doch die Debatte wird überlagert von Kölns Erzbischof Rainer Maria Wölki, der weiter ein Missbrauchsgutachten unter Verschluss hält und selbst in der Kritik steht, einen Missbrauchsfall nicht nach Rom gemeldet zu haben. Klaus Hofmeister.
Der Schock über viele tausend Missbrauchstaten war die Initialzündung zum synodalen Weg, mit dem die katholische Kirche Glaubwürdigkeit zurückerlangen möchte. Es geht um die Beseitigung von Systemfehlern der Kirche, dem Missbrauch von Macht, dem Klerikalismus, Intransparenz und Täterschutz. Der Unmut über Kardinal Wölki, der in seinem Erzbistum ein Missbrauchsgutachten unter Verschluss hält, war mit Händen zu greifen. Bischof Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, bedauerte öffentlich das Vorgehen des Kardinals und sagte, die dadurch entstandene Krise sei nicht gut gemanagt worden. Für ihn steht diese Frage auf dem Spiel.
Ob die Menschen, die sich für den synodalen Weg interessieren und engagieren im synodalen Weg, den Eindruck haben können, dass wir Bischöfe es mit Aufklärung und Aufarbeitung ernst meinen.
Wie energisch Bischöfe bei der Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs vorgehen, das soll nicht länger ins Belieben des Einzelnen gestellt sein. Das Präsidium des Synodalen Weges fordert verbindliche Verfahren für alle Bischöfe und spricht von einer Pflicht zur Aufarbeitung.
Hoffnung auf Frieden in Libyen. Der UN-Sicherheitsrat gibt grünes Licht für eine von den Konfliktparteien gemeinsam geführte Beobachtermission. Peter Mücke.
Ende vergangenen Jahres hatte Generalsekretär Guterres die Einrichtung einer gemeinsamen Beobachtermission vorgeschlagen. Jetzt hat der UN-Sicherheitsrat grünes Licht dafür gegeben. In einem Brief, der mehreren Medien vorliegt, fordert das wichtigste UN-Gremium Guterres auf, rasch ein Vorbereitungsteam zusammenzustellen und nach Libyen zu entsenden. Im Rahmen der Mission sollen die beiden Konfliktparteien in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland mit UN-Unterstützung gemeinsam eine Waffenruhe kontrollieren. Sie soll zunächst um die Küstenstadt Sirte starten und später ausgedehnt werden. Der Sicherheitsrat forderte Guterres auf, innerhalb von 45 Tagen einen Zwischenbericht vorzulegen. Darin soll es dann auch um die Zukunft der bisherigen UN-Unterstützungsmission in Libyen gehen. Nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Gaddafi 2011 war das Land ins Chaos gestürzt. Die international anerkannte Regierung in Tripolis befindet sich seit Jahren im Bürgerkrieg mit den Milizen im Osten und Süden des Landes. Seit Oktober gilt eine fragile Waffenruhe, die jetzt mit Hilfe der Beobachtermission gesichert werden soll.
Vor 2 Jahren ist in Brasilien ein Damm an einer Eisenerzmine gebrochen. Eine Schlammlawine begrub 259 Menschen unter sich. Nun gibt es eine Einigung auf Entschädigung. Ivo Maruschik.
2 Jahre nach dem verheerenden Dammbruch von Brumadinho ist das Tauziehen um die Entschädigung beendet. Der Bergbaukonzern Vale zahlt umgerechnet 5,8 Milliarden Euro für die sozialen und ökologischen Schäden der Katastrophe. Die Angehörigen der Toten hatten bereits Entschädigungen erhalten. Vor 2 Jahren war der Damm eines Rückhaltebeckens an einer Eisenerzmine im Bundesstaat Minas Gerais gebrochen. Die Schlammlawine begrub Teile des Werksgeländes und der darunter gelegenen Stadt Brumadinho unter sich. 259 Menschen wurden getötet, 11 weitere Vermisste konnten bis heute nicht gefunden werden. Die strafrechtliche Verantwortung für die Katastrophe ist noch nicht geklärt. Angeklagt sind 11 frühere Mitarbeiter des Vale-Konzerns und 5 ehemalige Mitarbeiter des TÜV Süd. Die deutsche Prüforganisation hatte dem Unglücksdamm wenige Monate vor der Katastrophe noch Stabilität bescheinigt.
Das Oberlandesgericht Dresden hat heute weitere ehemalige Mitglieder der rechtsterroristischen Gruppe Freital verurteilt. Wolfram Nagel.
Der Angeklagte Sebastian S. wurde wegen Mitgliedschaft in der Terrorgruppe zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten ohne Bewährung verurteilt. 2 weitere Angeklagte erhielten wegen Mitgliedschaft in der Gruppe Freital Freiheitsstrafen von jeweils 2 Jahren mit Bewährung. Die Freiheitsstrafe einer Unterstützerin von 6 Monaten wurde ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hatte für die vier Beschuldigten im Alter von 27 bis 53 Jahren mehrjährige Freiheitsstrafen sowie Bewährungsstrafen gefordert. Dem folgten die Richter nicht in allen Punkten. Gegenstand des Prozesses war unter anderem der Anschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in Freital 2015 und auf ein alternatives Wohnprojekt in Dresden. Es ist bereits der zweite Prozess vor dem Oberlandesgericht Dresden im Zusammenhang mit der Freitaler Terrorgruppe. Die drei Männer und eine Frau standen seit September 2020 vor Gericht. Acht Mitglieder der Gruppe waren bereits 2018 unter anderem wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung zu Freiheitsstrafen zwischen 4 und 10 Jahren verurteilt worden. In einem dritten Prozess müssen sich seit Januar drei weitere Unterstützer der terroristischen Vereinigung vor Gericht verantworten.
Mit Viktor Goitka blicken wir jetzt auf den Tag an der Frankfurter Börse.
Es war ein fulminanter Börsengang. Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 rast ans Parkett. Erster Kurs 55 Euro, ein sattes Plus von 45% im Vergleich zum Ausgabepreis. Die Feier am Parkett fiel wegen Corona aber klein aus. Die Chefs können sich im Nachhinein einen Sekt genehmigen. Denn sie halten selber große Aktienpakete und sind mit dem Preissprung zu Milliardären geworden. Am Ende des Parketthandels notiert die Auto1-Aktie bei 52,90 Euro. Beim deutschen Leitindex DAX auch großer Jubel. Er klettert über die Marke von 14.000 Punkten und beendet den Computerhandel heute bei 14.060 Zählern, ein Plus von 0,9%. An den Börsen schauen derzeit alle wie gebannt nach Washington. Wie groß werden die Konjunkturpakete sein für das Corona-gebeutelte Land? Und landet ein Teil davon am Ende auch an der Börse? Vom Handel an den Kapitalmärkten hat im abgelaufenen Jahr auch die Deutsche Bank profitiert. Wenn es stark rauf und runter geht, dann ist das für die Investmentbanker die beste Umgebung, um Geld zu machen. Und das haben sie bei der Blauen Bank. Insgesamt steht beim Frankfurter Geldhaus unter dem Strich ein Jahresgewinn. Zum ersten Mal seit 2014. Aber viele Analysten fragen sich, ob die guten Handelserträge aus dem Kapitalmarktgeschäft nicht nur ein Einmaleffekt im wilden Corona-Jahr 2020 waren. Zum Handelsende geben die Deutsche Bank Papiere deswegen um 0,3% nach.
Viktor Goitka aus der Frankfurter Börse. In New York schloss der Dow Jones mit einem Plus von 1,08% auf 31.055 Zähler. Sie nennen sich Widerstandsarmee des Herrn. Angeblich wollten sie einen Gottesstaat nach den 10 Geboten auf dem Boden Ugandas errichten. Tatsächlich hat die LRA jahrzehntelang Uganda mit Terror überzogen, von 1987 an. Erst 2008 wurde es stiller um die LRA, auch wenn sie bis heute nicht vollständig verschwunden ist. Einer der berüchtigsten Führer war Dominic Ongwen. Nun hat ihn der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag schuldig gesprochen. Bettina Rühl berichtet.
Es gebe keinen vernünftigen Zweifel an der Schuld von Dominic Ongwen, dem früheren Kommandanten der sogenannten Widerstandsarmee des Herrn, so der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Der Vorsitzende Richter Bertram Schmidt verlas das Urteil.
The chamber has therefore convicted Dominic Ongwen of a total of 61 crimes.
Das Gericht hat Dominic Ongwen deshalb für insgesamt 61 Verbrechen verurteilt, sowohl Verbrechen gegen die Menschlichkeit als auch Kriegsverbrechen.
Both crimes against humanity and war crimes.
Während des Verfahrens habe es keinen Hinweis darauf gegeben, dass Ongwen unter einer psychischen Beeinträchtigung litt. Damit nahm der Vorsitzende Richter auf die Verteidigungslinie von Ongwens Anwalt Bezug. Der nämlich hatte betont, dass der Angeklagte zunächst selbst ein Opfer war.
Mr. Ongwen, who is before you, was just a child.
Er war ein Kind, als er entführt wurde. Andere haben ihn in eine brutale Kampfmaschine verwandelt. Nichts davon hat er selbst entschieden. Er ist ein Opfer, genau wie andere frühere Kindersoldaten, die entkommen konnten und die von diesem Gericht jetzt als Opfer aufgerufen werden. In der Urteilsbegründung betonte der Vorsitzende Richter dagegen, dass der erwachsene Ongwen gerade wegen seiner intellektuellen Fähigkeiten innerhalb der LRA geschätzt wurde. Weil er strategisch und durchdacht handelte, stieg der ehemalige Kindersoldat in den Rängen schnell auf, wurde zu einem der führenden Kommandanten. Unter ihrem berüchtigten Anführer Joseph Kony terrorisierte die Rebellengruppe über mehr als 2 Jahrzehnte die Bevölkerung. Schätzungen zufolge hat die LRA mehr als 100.000 Menschen hingerichtet. Kinder wurden entführt und zum Kämpfen gezwungen, so wie Francis, damals 12 Jahre alt. Das Schlimmste war, als ein Mann nach einem Fluchtversuch geschnappt wurde. Die Kinder sollten mit Knüppeln, Buschmessern und Äxten auf ihn einschlagen. Der Mann war gefesselt und wir mussten ihn töten. Dominic Ongwen gehörte zu denen, die solche Gräueltaten anordneten. Seinerseits führte er Befehle von Vorgesetzten nicht einfach blind aus, sondern verweigerte sie, wenn er sie für falsch hielt. Für das Gericht ein weiteres Argument für seine Schuldfähigkeit. Ongwen wies alle Vorwürfe zurück und erklärte sich für nicht schuldig. Aus der LRA war er vor 6 Jahren ausgestiegen, nachdem er sich mit deren Anführer Kony überworfen hatte. Ongwen ergab sich, nahm ein Gerichtsverfahren in Kauf. Gegen das Urteil, das heute gefällt wurde, können er und die Anklage Berufung einlegen. Das Strafmaß wird das Gericht zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.
Bettina Rühl berichtete. Heute ist Weltkrebstag. Bevor Corona ausgebrochen ist, hatte es EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mal als eine ihrer Hauptziele ihrer Amtszeit ausgegeben, den Krebs zu besiegen. Unter anderem mittels mRNA-Impfungen. Vorne dabei in der Entwicklung eine gewisse Firma aus Mainz namens BioNTech. Erst einmal ist es aber leider so, dass die Corona-Pandemie das Leben vieler Krebserkrankter gefährdet. Darauf haben heute auch in Deutschland viele politisch Verantwortliche hingewiesen. Christiane Habermals.
Jedes Jahr erhalten 500.000 Menschen in Deutschland die Diagnose Krebs, Tendenz steigend. Warum das so ist, warum etwa bei Darmkrebs immer häufiger auch jüngere Menschen erkranken, gehöre zu den wichtigen aktuellen Fragestellungen in der Krebsforschung, erklärte Michael Baumann, Vorstandschef des Deutschen Krebsforschungszentrums. Ganz oben auf der Liste auch das Thema Prävention und Früherkennung.
40% aller Krebserkrankungen, wissen wir heute, könnten komplett verhindert werden. Und wenn man noch die Früherkennung dazu nimmt und früherkannte Tumoren können mit sehr hoher Chance geheilt werden, können bis zu 70% aller Krebstodesfälle verhindert werden. Das ist eine enorme Zahl und dieses Potenzial müssen wir heben, um diese immer steigenden Zahlen nach unten zu bringen.
Vor 2 Jahren hat das Bundesforschungsministerium die Nationale Dekade gegen Krebs initiiert. Eine Initiative, die durch langfristige Förderung auch den Aufbau von Forschungsnetzwerken in der Krebsforschung voranbringen will. Schwerpunkte sind neben der Präventions- und Darmkrebsforschung auch die Entwicklung von individuellen Therapieformen. Dass in der Pandemie so schnell ein Impfstoff gefunden wurde, sei auch eine Folge der erfolgreichen Forschung an der mRNA-Technologie, die eigentlich in der Krebsforschung entwickelt wurde, betonte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek.
Die Krebsmedizin der Zukunft ist eine personalisierte Medizin und neuartige Therapien wie auch die Immuntherapie wird eine ganz wichtige Säule darstellen. Wir werden in Zukunft allen an Krebs Erkrankten eine maßgeschneiderte Therapieform anbieten und genau auf diesem Weg eben noch mehr Menschen auch eine Heilung ermöglichen können.
Es sei eine große Leistung der Forschungsinstitute und Unternehmen gewesen, dass trotz der Pandemie auch an der Krebsforschung weitergearbeitet worden sei, sagte die Ministerin auch mit Blick auf die Firma BioNTech. Deren Vorstandsvorsitzende Özlem Türeci sieht wiederum in der Pandemie auch eine Chance für die Krebstherapie. Nicht nur, weil die Behörden und die Öffentlichkeit sich mit der mRNA-Therapie vertraut gemacht hätten, sondern auch, weil die großen klinischen Studien für den Covid-19-Impfstoff die Sicherheit und Verträglichkeit der Stoffe gezeigt hätten. Und weltweit seien Produktionskapazitäten und Infrastruktur aufgebaut worden.
Und es ist natürlich klar, dass das eine große Chance ist, das wiederum zu nutzen, um Impfungen, die ein bisschen anders dann aussehen, weil sie maßgeschneidert werden müssen gegen Krebs, dann auch schneller entwickeln und breiter zu den Patienten zu bringen.
Standardbehandlungen von einzelnen Krebsarten würden bald der Vergangenheit angehören, erklärte der Direktor des Nationalen Zentrums für Tumorerkrankungen, Dirk Jäger. Durch maßgeschneiderte Therapien für jeden einzelnen Tumor könnten Therapien künftig nicht nur effektiver werden, sondern in vielen Fällen unnötige Chemotherapie und Bestrahlungen vermieden werden. Das werde die Krebsbehandlung auch deutlich kostengünstiger machen.
Christiane Habermals berichtete. Normalerweise genießen Diplomaten ja Immunität, aber es gibt Grenzen. Und diese Grenze sahen schon 2018 deutsche Behörden überschritten bei einem Diplomaten im Dienste Irans. Der Vorwurf, er soll einen Anschlag in Frankreich geplant haben. Deutschland lieferte den Diplomaten an Belgien aus und dort ist er nun tatsächlich verurteilt worden, wie Peter Kapern berichtet.
Als heute Mittag im belgischen Fernsehen die Nachrichten ausgestrahlt wurden, hatten die Kollegen von einer Premiere in der europäischen Rechtsprechung zu berichten.
Bonjour à tous. Un jugement attendu aujourd'hui à Anvers.
In Antwerpen war gerade Assadollah Assadi zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Wegen des versuchten terroristischen Mordes, der Teilnahme an terroristischen Aktivitäten und der Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation. Das Besondere daran, Assadi ist Mitarbeiter der iranischen Regierung. Mehr noch, er hat Diplomatenstatus, war zum Zeitpunkt seiner Festnahme Mitarbeiter der iranischen Botschaft in Wien. Noch nie zuvor ist in Europa ein Diplomat wegen terroristischer Taten verurteilt worden. Georges-Henri Bautier, Anwalt der Nebenklage. Die diplomatische Immunität ist eine funktionale Immunität. Sie gilt nicht für terroristische Akte unter der Verantwortung des iranischen Geheimdienstes. Das hat das Gericht sehr klar geäußert. Gemeinsam mit Assadi wurden ein iranisch-belgisches Ehepaar und ein weiterer Iraner verurteilt. Sie erhielten Haftstrafen zwischen 15 und 18 Jahren. Der Fall gleicht einem Spionage-Thriller. Ein befreundeter Geheimdienst, wie es heißt, hatte die belgischen Ermittler im Juni 2018 auf die Spur der vier Verurteilten gebracht. Das in der Nähe von Antwerpen lebende Ehepaar wurde kurz darauf in Luxemburg festgenommen, nachdem es von Assadi einen Sprengsatz und $18.000 in bar entgegengenommen hatte. Assadi ging der deutschen Polizei dann am 1. Juli 2018 an einer Autobahnraststätte bei Aschaffenburg ins Netz. Belgische Medien berichten, er sei ein Top-Spion des iranischen Geheimdienstes, der für die Überwachung der iranischen Opposition im In- und Ausland zuständig ist. Und genau die sollte nach Überzeugung des Gerichts Ziel eines Sprengstoffanschlags sein. Genauer gesagt, der NWRI, der Nationale Widerstandsrat Iran. Der hatte am 30. Juni 2018 eine Großveranstaltung mit tausenden Teilnehmern in der Nähe von Paris geplant. Unter ihnen auch Rudy Giuliani, der Anwalt des damaligen US-Präsidenten Donald Trump.
Une juridiction compétente en Belgique.
Behzad Naziri, der Sprecher des Nationalen Widerstandsrats Iran, zeigte sich mit dem Urteil sehr zufrieden. Seit 40 Jahren stellten die Terroristen des iranischen Regimes Flüchtlinge nach, die sich in Europa niedergelassen haben, sagte er dem belgischen Fernsehen. Nun wartet Europa auf die Reaktion Teherans auf das Urteil. Ob nun Europäer, die im Iran leben, gefährdet seien, wurde die EU-Kommission in Brüssel gefragt. Und ob das Urteil Auswirkungen haben könnte auf den Versuch, das Atomabkommen mit dem Iran zu retten. Wir können dazu nichts sagen, hieß es bei der Kommission, aber man studiere das Urteil jetzt sehr genau.
Aus Brüssel, Peter Kapern. In Myanmar hat das Militär soziale Medien sperren lassen, um Proteste zu verhindern. Lena Bodewein.
In Myanmar ist es heute zu einem ersten Straßenprotest gegen die Junta gekommen. In Mandalay, der zweitgrößten Stadt des Landes, hatten sich rund 20 Menschen versammelt. Sie forderten die Freilassung von Aung San Suu Kyi und den anderen verhafteten Regierungsmitgliedern. Sie hielten ein Transparent mit den Worten: „Das Volk protestiert gegen den Militärputsch." Es soll mindestens eine Person festgenommen worden sein. Das war jedoch bisher der einzige Straßenprotest. Die Bewohner Myanmars wollen dem Militär keinen Vorwand zum Durchgreifen bieten. Dazu kam es in den 50 Jahren der Diktatur bis 2011 häufig. Im ganzen Land nehmen stattdessen Aktionen des zivilen Ungehorsams zu. Rund 150 Krankenhäuser, medizinische Fakultäten und Behörden beteiligen sich daran. Das Personal trägt Protestslogans auf den Schutzanzügen oder legt die Arbeit nieder. 70 Angehörige der Nationalen Liga für Demokratie, die im vergangenen November ins Parlament gewählt wurden, versammelten sich und hielten Erklärungen in eine Kamera, das Versprechen, dem Volk zu dienen. Am Montag hatte das Parlament eigentlich zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen sollen. An dem Morgen jedoch ergriff das Militär die Macht in Myanmar. Es setzte zahlreiche Politiker fest und erklärte den Notstand.
Lena Bodewein berichtete und jetzt die Presseschau von Cengiz Ünal, gelesen von Christina Pucciata.
Im Mittelpunkt der Kommentare steht der Ethikrat, der es ablehnt, dass Corona-Einschränkungen für Geimpfte aufgehoben werden. Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth befürwortet die Haltung des Gremiums. Völlig zu Recht spricht sich jetzt der Ethikrat dagegen aus, die Einschränkungen für Geimpfte früher zu beenden. Die Debatte ist aktuell ohnehin nur eine Verschwendung von Kapazitäten. Und das in einer Zeit, die Politik, Gesellschaft und jeden Einzelnen von uns schon genug fordert. Die Nürnberger Zeitung meint, dass auch Geimpften zugemutet werden könne, Corona-Regeln einzuhalten. Der Verzicht auf Ausnahmen hat außerdem ganz praktische Konsequenzen bei der derzeit noch geltenden Ausgangssperre. Wenn wir nicht einen Überwachungsstaat wollen, dann ist es der Polizei nicht zuzumuten, in der Nacht zu kontrollieren, ob jemand sein Impfbuch dabei hat oder nicht. Die Süddeutsche Zeitung sieht die Empfehlung kritisch. Wer als Geimpfter das Gesundheitssystem nicht mehr belastet und andere deutlich weniger gefährdet, kann verlangen, seine Rechte zumindest in Teilen zurückzuerlangen. Ja, dazu sind Impfpässe nötig und das kann Impfskeptiker beeinflussen. Beides ist im Interesse der Freiheitsrechte hinzunehmen. Die Hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel weist auf ein weiteres Problem hin. Schwierig wird es mit Vorgaben im privatwirtschaftlichen Raum. Dort wird es eine Abstimmung mit den Füßen geben. Hoteliers, Gastwirte oder Friseure dürfen Angebote für Geimpfte machen, wenn sie wollen. Und keinem Geimpften kann verboten werden, auch ungefragt seinen Impfpass vorzuzeigen. Nun zu einem anderen Thema, das ebenfalls mit der Corona-Krise verbunden ist. Die Große Koalition hat weitere finanzielle Hilfen beschlossen. Der Tagesspiegel aus Berlin kommentiert: Wenn große Koalitionen einen Vorzug haben, dann den, dass ihre Klientel breit verteilt ist. Politisch heißt das Signal, wir reißen uns jedenfalls so weit zusammen, dass der Wahlkampf nicht unser Handeln dominiert. Das käme bei den Menschen im Lockdown ja auch übel an. Der Kölner Stadtanzeiger stellt fest, dass Deutschland trotz der Krise wirtschaftlich und finanziell noch sehr gut dastehe. Mit den jetzt beschlossenen Maßnahmen gibt der Staat aber weiterhin mehr Geld aus und verzichtet zugleich auf Einnahmen. Das wird so nicht ewig durchzuhalten sein. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg lobt die Ergebnisse des Koalitionsausschusses. Die Unterstützung kommt denjenigen zugute, die sie am dringendsten brauchen: Familien, Grundsicherungsempfänger, Mittelständler, Kulturschaffende. Nur muss das Geld nun auch schnell fließen und nicht in bürokratischen Flaschenhälsen stecken bleiben.
Das war der Blick in die Presse von morgen von Cengiz Ünal und das war der Tag im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten gibt's das Kulturmagazin Fazit. Ich bin Rainer Brandes. Kommen Sie gut durch diese Nacht.